Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Nachhaltigkeitswoche 2021 in Kufstein. In dieser Folge geht es um nachhaltige Gebäudekonzepte, um das Passivhaus und wie sich ein guter Wohnkomfort ohne Heizen erreichen lässt. Ich spreche mit Helmut Krabmeier. Er ist Forscher, Referent, Dozent und hat bis zu seiner Pensionierung im Energieinstitut Vorarlberg gearbeitet. Herr Krabmeier, Sie sind Verfechter der Passivhausbauweise. Doch wie genau funktionieren denn Passivhäuser? Oder was ist die Idee oder das Konzept dahinter?
Naja, das Konzept eines Passivhauses ist ja eigentlich etwas, man würde es volksmündlich ausdrücken, Watschen Einfaches. Wenn es im Winter kalt ist, dann zieht man sich warm an. Und genau das tun Passivhäuser auch, wie jedes Haus, das ein bisschen dämmt. Tun das einfach Passivhäuser besser, indem sie einfach dicker und besser wärmegedämmt sind, was immer die Dämmung ist. Idealerweise eine Dämmung aus nachwachsenden Rohstoffen. Das kann Zellulose sein, das kann Stroh sein, das kann Hanf sein, das kann alles Mögliche sein, aber natürlich auch aus fossilen Dämmstoffen, denn fossile Dämmstoffe könnte man ja auf Jahrtausende hinaus wiederverwenden. Also gut gedämmt, um die Wärmeverluste möglichst gering zu halten. Das ist das Grundprinzip. Damit hat man einmal den großen Brocken erreicht. Es geht dann natürlich auch noch um kleine Details, wie zum Beispiel, wenn ich einen Schlafsack habe und ich kabel in den Schlafsack hinein, dann hätte ich ganz gerne, dass der möglichst keine Wärmebrücken hat. Denn die Wärmebrücke beim Schlafsack, das kennt man, sind die durchgesteppten Nähte. Und deswegen macht man bei den Schlafsäcken eben so nicht durchgesteppte Nähte, damit die Wärmedämmung schön brav um einen rundherum geht. Und wenn ich den Zipfverschluss habe beim Schlafsack, dann hätte ich gerne, dass da die Kälte nicht durchgeht. Daher gibt es eine Überlappung über den Zipfverschluss. Und genau das Gleiche machen wir bei Häusern auch. Das Fenster, der Fensterrahmen, der sitzt jetzt quasi in der Mauer drin. Und der hat natürlich auch wiederum wie der Zipfverschluss einen größeren Wärmedurchgang. Da geht Wärme verloren. Und daher setzt man die Wärmedämmung einfach über den Fensterrahmen hinaus, wie beim Zipfverschluss, beim Schlafsack. So dass man alle diese Wärmebrücken, wie man sie nennt, möglichst vermeidet und möglichst reduziert. Und damit geht insgesamt am Gebäude wenig Wärme verloren, aber immer noch geht Wärme verloren. Immer noch muss geheizt werden und immer noch muss das Fenster auf- und zugemacht werden, damit frische Luft rein und verbrauchte warme Luft hinausgeht. Und hier kommen wir zum zweiten Punkt des Passivhauses. Hier setzt das Passivhaus zum ersten Mal technisch an, indem es sagt, naja, da geht verdammt viel Wärme verloren. Da könnte man doch das, was wir aus verschiedenen anderen Teilen kennen, aus dem Auto, aus den Zügen, aus allem möglichen, eine Lüftungsanlage einsetzen, die eine Wärmerückgewinnung hat, sodass die frische Luft nicht nur durch das offene Fenster reinkommen muss, sondern wie beim Auto halt auch über einen Lüftungszulassteil. Und die verloren gegangene Wärme, die kann ich zurückhalten durch eine Wärmerückgewinnung. Und ich kann immer noch natürlich jederzeit das Fenster zusätzlich öffnen, beziehungsweise sobald die Heizperiode vorbei ist, tut man das so und so. Das heißt, dieses technische System ist nur im Winter erforderlich. Das ist das Passivhaus.
Also das quasi das, was ein Passivhaus besonders macht, ist eine Wärmerückgewinnung.
Ist die Wärmerückgewinnung, würde ich richtig sagen, einerseits, aber auch die Wärmedämmung.
Die Wärmedämmung
spielt also die verbesserte Rolle, Wärmedämmung, denn jedes Haus dämmt den Hintern davor.
Ja, natürlich. Aber bei was für einer Größe von Haus sprechen wir denn hier? Wo kann man das gut anwenden? Ist das jetzt hier mehr im Einfamilien-, Zweifamilienhausbereich oder kann man das auch bei öffentlichen Gebäuden machen, wenn jetzt zum Beispiel ein Gebäude viel Stoßzeiten hat, wie ein Bürogebäude, wo die ganzen Mitarbeiter nur am Tag hier sind? Funktioniert denn die Wärmerückgewinnung hier gut oder kommt es hier zu Problemen?
Eine gute Frage, weil natürlich nicht alles überall einsetzbar ist. Sozusagen das Wunderwutzi-Ding, das alles löst, gibt es ja nicht. Auch das Passivhaus ist ja ein Weg zu Lösungen. Es gibt sicherlich noch andere Wege, die auch zum Ziel führen. Das Grundprinzip, Wärme zu bewahren, kann ich überall dort anwenden, wo Wärme zu bewahren ist. Gleichzeitig muss man natürlich bedenken, eine Thermoskanne, die Wärme bewahrt, das heißt heißer Tee hinein. Heißer Tee bleibt lange warm, bis ich am Berg oben bin, habe ich immer noch schönen heißen Tee. Und sogar wenn ich am Berg wieder unten bin, habe ich sogar noch immer ziemlich warmen Tee unten in der Kanne. Im Sommer mache ich genau das Gegenteil. Wenn ich an den Strand gehe, fülle ich mir kalten Tee ein und habe wunderbar in der Hitze des Sommerbadens habe ich dann wunderbar einen kühlen Tee, wenn ich ihn trinken will. Das heißt, die Wärmedämmung funktioniert in beide Richtungen. Daher sind auch Gebäude, die kühl gehalten werden müssen. Wir denken jetzt bitte an Südspanien, wir denken an die Hitzeperioden bei uns in Vorarlberg, wo es knallheiß wird und wo es Außentemperaturen hat von 38 bis hier immer auf vielleicht zu 40 Grad und dann wird es halt innen verdammt heiß. Auch das ist der Vorteil der Wärmedämmung, sie hält die Wärme draußen. Und bei Bürogebäuden, die Sie angesprochen haben, wo viel raus und reingeht, dort sind eben vielleicht eher andere Maßnahmen die richtigen. Dort ist der Sommer das Problem, die Überhitzung das Problem. Und dort ist die Kombination Dämmung plus Speichermasse eine große, hilfreiche Sache. Denn das kennt auch jeder, wenn es im Sommer knallheiß ist, wo geht man am liebsten hin? In die Kirche. Ja, da ist es schön kühl, wenn es draußen knallheiß ist. Weil die große, riesige Menge an Speichermasse das natürlich aus dem Winter heraus gut hereinhält. Ja. Also die Kombination Dämmung, Speichermasse muss in Variationen eingesetzt werden. Und das ist sozusagen die Kunst auch des Architekten, des Baumeisters, des Planers, die Mischung im richtigen Verhältnis herzukriegen. Und daher ist die Frage, die Sie gestellt haben, ist das auch beim Bürogebäude möglich? Ja, aber in anderer Form. Jetzt könnte man die Frage noch ergänzen, ist es auch in anderen Bauformen möglich? Schulgebäude? Ja, aber auch dort wiederum in anderer Form. Denn bei den Schulgebäuden haben wir es wirklich zu tun mit, im Gegensatz zum Bürogebäude, mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen, die plötzlich in einer Schulklasse drin sind. Die geben alle Wärme ab. Das heißt, ich habe plötzlich mit Überhitzungen zu tun, selbst im Winter. Habe aber dort vor allem zu tun dann mit frischer Luft. Und da muss mitten während der Klasse, das haben wir jetzt in der Corona-Zeit ja wunderbar kennengelernt, da müssen die Fenster geöffnet werden.
Aber kommt hier dann das System durcheinander, wenn ich jetzt oft lüfte, weil zum Beispiel mit dem Tee, wenn ich jetzt hier oft die Kanne aufmache und die Wärme geht raus oder die Kälte geht raus und dann wieder zu, und wenn ich das oft mache, also wenn ich hier quasi ein falsches Nutzerverhalten habe, kann das hier dann das System durcheinander kommen oder zu Problemen führen?
So richtig durcheinander kommt das System nicht, aber Sie haben vollkommen recht, wenn ich sozusagen über das Notwendige hinaus die Fenster oft offen stehen lasse, obwohl ich eine Lüftungsanlage habe, dann geht halt mehr Wärme verloren. Und das bringt das System nicht wirklich durcheinander. Die Lüftungsanlage läuft weiterhin. Würde sie sprechen können, würde sie sagen, aha, offensichtlich braucht man mich im Moment nicht mehr, aber man schaltet mich ja nicht aus. Dann macht es halt beides. Da kommt halt da frische Luft rein und durchs Fenster frische Luft rein. Eigentlich zu viel des Guten. Was passiert in der Konsequenz? Der Wärmeverbrauch erhöht sich. Gut, könnte man sagen, furchtbar, schlimm. Aber meine Antwort dazu ist, naja, wir sprechen bei einem hocheffizienten Gebäude, das sich Passivhaus nennt, sprechen wir von 60%, 70%, 80%, je nachdem, was der Ausgangswert ist, weniger an Heizwärmeverbrauch, an Energiekosten. Und das Doppelte von ganz wenig ist immer noch sehr wenig. Das heißt, auch dieses Nutzerfehlverhalten führt zu einer Erhöhung der Heizkosten, aber ob ich dann statt 150 Euro 180 Euro bezahle oder vielleicht sogar das Doppelte 300 Euro, naja, die normalen Heizkosten liegen im Tausenderbereich. Da muss man die Kirche, wie man so schön sagt, im Dorf lassen.
Jetzt sind wir eh schon bei dem wirtschaftlichen Aspekt. Um wie viel teurer ist denn so ein Passivhaus in der Anschaffung gegenüber so einem herkömmlichen Haus?
Man muss immer aufpassen, wenn es um Kosten geht, von was wir da eigentlich reden. Beim Gebäude reden wir häufig von den Gesamtkosten, die ich als Mieter oder als Käufer zu bezahlen habe. Da ist aber ganz viel drin, also die Grundstückskosten drin etc. Die Baukosten sind nur die Baukosten, ohne Grundstückskosten, ohne Planungskosten, also das, worum es jetzt eigentlich geht. Und wenn wir so Äpfel mit Äpfel vergleichen wollen, dann müssen wir sozusagen nur die Baukosten, also die Mauern, die Zwischenmauern, die Gläser, das Dach, die Heizanlage miteinander vergleichen. Und dort liegen die Mehrkosten, je nachdem wiederum, wie klug es einer tut und welches Material er einsetzt. Und, verzeihen wir natürlich, auch noch je nachdem, wie groß das Gebäude ist. Logisch, ein großes Mehrfamilienhaus wird aufgrund seiner großen Mengen auch bessere Preise erzielen und daher zu geringeren Mehrkosten führen. Ein Einfamilienhaus, ein kleines Einfamilienhaus, wird daher etwas teurer sein. So, und jetzt zur konkreten Frage. Abgerechnet wurden solche Mehrkosten bei Mehrfamilienhäusern mit ungefähr 4% Mehrkosten. Und bei Einfamilienhäusern, wenn man es klug gemacht hat, sind es vielleicht das Doppelte, das 8% Mehrkosten. zum Beispiel einen äußerst komplizierten Grundriss zu machen, wo ich dann zu den einzelnen Räumen lauter separate Zuluft- und Abluftrohre führe, die möchte ich dann noch dazu möglichst schön versteckt haben, damit ich sie nicht sehe, das kostet Geld. Wenn der Architekt klug ist, baut er einen besseren Grundriss und da gibt es ganz kurze Rohre, ganz kurze Leitungen, das kostet wenig Geld. Also ist das eine Frage, die nicht
pauschal beantwortet.
Genau, Sie sagen okay. Das komplett richtig. Okay.
Sie haben erwähnt, dass ungefähr bei so einem Passivhaus 80% weniger Heizkosten anfallen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Aber genau hier bitte ich wiederum alle Zuhörenden. Wenn jemand sagt 80% weniger, 40% weniger, bitte fragen Sie immer nach, was sind denn die 100%? Immer. Das macht mich sehr wahnsinnig, weil immer wieder liest man, nur 20%, aber was sind die 100% bitte? Gehen wir aus vom Gebäudebestand, also alles, was wir rundherum haben. Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, sehe ich mindestens 20 Gebäude unterschiedlichsten Alters, die sind zwischen 60 und 10 Jahre alt. So, und damit haben die einen unterschiedlichen Ausgangswert von Heizwärmeverbrauch. Alte Häuser können verbrauchen unglaublich viel, das weiß man ja. Ne? Also ich selbst habe gewohnt in so einem Bude, da musste ich die Kohlen schleppen. Ich musste täglich aus dem Keller zweimal hinuntergehen und die jeweils 10 Kilo links, 10 Kilo rechts, 40 Kilo Kohle aus dem Keller holen, damit die Bude warm ist. Ne? Wenn man von sowas ausgeht, ist gleich 100%, dann spare ich locker 90%. Gehe ich aus von dem Haus, wo ich jetzt da hinausschaue, da hinüber, das ist so ungefähr errichtet worden, so vor 15 Jahren, nach dem Baugesetz damals vermutlich, dann werden wir jetzt ungefähr etwas mehr als die Hälfte vielleicht einsparen. Das heißt, man muss immer wissen, was ist der Ausgangswert. Gehe ich von einem heutigen baugesetzlich vorgeschriebenen Gebäude aus und es ist baugleich, steht es daneben. Also hier nach dem Baugesetz gebaut und hier eine bessere Wärmedämmung und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Da spart man ungefähr 30-40%. Weil das Baugesetz ja mittlerweile Jahr für Jahr besser geworden ist. Aber noch immer nicht gut genug.
Aber im Endeffekt kann man sagen, die Heizkosten reduzieren sich auf jeden Fall.
Auch die Behaglichkeit. Ja. Ich bin in meinem bisherigen Leben, Sie haben es schon gehört, ich bin pensioniert. Ich bin in meinem Leben 18 Mal umgezogen. Ich habe also in unterschiedlichsten Häusern gelebt. Also in Holzhäusern, Steinhäusern, Geschosswohnbauten, Einfamilienhäusern. Unglaublich viele, unterschiedlichste Heizsysteme. Ich habe gefroren, ich habe geschwitzt, alles Mögliche. Aber die behaglichste Wohnform, die ich jemals hatte, und ich hatte schon sehr luxuriöse Wohnformen auch, ist tatsächlich jetzt die seit 20 Jahren in diesem Passivhaus hier. Und wir haben, muss ich dazu sagen, eine Passivhausform, die ich nicht grundsätzlich empfehlen würde von der Heizart her. Und trotzdem bin ich seit 20 Jahren zufrieden.
Sie sind Initiator des Projektes GFOIS. Das bedeutet Wohnkomfort ohne Heizung.
Wohnkomfort ohne Heizung. Das ist das, was uns damals der Herausgeber, der Springer Verlag, eingeredet hat. Ich war nicht so sehr für diesen Titel, weil dieses ohne Heizung natürlich ein Quatsch ist.
Also ganz ohne Heizung werden wir nie auskommen.
Na, kann man schon. Also man kann energieautarke Gebäude ohne Heizung machen. Ja, kann man. Aber das Passivhaus hat von Anfang an nie den Anspruch gestellt, ohne Heizung auszukommen. Das Passivhaus hat eine Heizung, aber eine sehr, sehr kleine, eine sehr geringe. Und daher haben dann manche den Begriff verwendet, ohne konventionelle Heizung. Aber auch das ist wiederum eine Quatsch. Weil die meisten Passivhäuser, wie sie gebaut sind, haben nämlich Fußbodenheizungen, die allermeisten, was eine durchaus angenehme Art ist. Manche haben eine Deckenheizung, manche haben immer noch die Heizkörperheizung, manche haben sogar einen Kachelofen als Heizung. Es gibt also alle Heizformen in Passivhäusern, findet man immer noch, nur sind sie immer wesentlich kleiner. Und der Titel ohne Heizung, falsch.
Aber erklären Sie uns doch trotzdem bitte einmal, was genau dieses Projekt war, weil das ist ja ein europaweites Projekt.
Also CFOIS, dieser Begriff, ist eine Abkürzung und die bedeutet Cost Efficient Passive Houses as European Standards. Also kostengünstige Passivhäuser als europäischer Standard. So entstand die Abkürzung. Und das Ziel war, nachdem das erste Passivhaus in Deutschland von Dr. Wolfgang Feist im Rahmen eines Pilot- und Demonstrationsprojektes 1990 in der Richtung gegangen ist und ich begonnen habe, in der Auswahlmöglichkeit verschiedener innovativer Konzepte damals aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für das Land Vorarlberg, für das Energieinstitut eines sozusagen zu verbreiten und voranzubringen, habe ich nach sorgfältiger Begleitung der verschiedenen innovativen Projekte dieser Jahre 1990 bis 1993 erkannt, dass unter allen Abwägungsaspekten, also Kosten, Materialaufwand, Verbreitungsmöglichkeit, Schwierigkeitsgrad, das Konzept des Passivhauses schien mir ein sehr gutes zu sein. Und daher habe ich beschlossen, das zu verbreiten und habe mit dem Jahr 1993 beginnend das Thema Passivhaus nach Österreich transferiert, indem ich Wolfgang Feist und andere, die Architekten, die das geplant und gebaut hatten, zu uns nach Vorarlberg eingeladen hatte und bei Seminaren, bei Kongressen, bei Workshops das Konzept vorzustellen. Und so entstanden die ersten Passivhäuser in Österreich in Vorarlberg 1995, 1996. Und in der Folge haben wir uns dann entschieden, einen Antrag zu stellen bei der Europäischen Union, dieses Konzept doch europaweit zu verbreiten. So entstand der Antrag 1998, der 1999 genehmigt wurde und auf die Art und Weise in Europa Passivhäuser entstanden. Und ich für Österreich der Projektleiter war und ich für Österreich immerhin, es waren dann 7 Häuser in 5 Bundesländern, in denen Passivhäuser von uns begleitet wurden und auf die Weise auch in dem Buch dokumentiert sind.
Und hat sich das dann schlussendlich etabliert in den anderen Ländern, diese Passivhausbauweise?
Ja, mit allen typischen Hürden und Kinderkrankheiten und vor allem mit vielen Besserwissereien. Besserwissereien insofern, als manche gemeint haben, die Deutschen, naja, das können wir doch anders, das müssen wir doch nicht so machen wie die, das geht doch auch so. Bis hin zu Vertretern von Bauwirtschaftsvereinigungen, das Rad neu erfunden werden soll. Und man sagt, naja, also diese deutschen 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnungsfläche, das muss ja gar nicht sein, das machen wir anders. Und dann werden auch in Österreich sozusagen Fördergesetze erlassen, die das anders definieren und da kommt natürlich ein Quatsch dabei heraus. Das ist so passiert, dann entstehen Gebäude, die nicht ganz so gut funktionieren, dann entstehen Beschwerden von den Benutzern und dann heißt es, ja, das Passivhaus funktioniert ja gar nicht. Kann man ja sagen, rückblickend gesehen, sollte man sich gut sachkundig machen, warum und wieso etwas funktioniert oder nicht funktioniert und es entweder 1:1 kopieren, wie es die Chinesen gemacht haben und mittlerweile die besseren Schnellbahnen bauen als wir und mittlerweile sogar in China die häufigeren, intensiveren und besseren Passivhäuser gebaut werden als bei uns.
Also da ist im europäischen Raum noch Luft nach oben?
Deutlich noch Luft nach oben. Wir haben allerdings mittlerweile im europäischen Raum, haben uns so manche Länder bereits überholt. Also sogar England, das am Anfang sehr skeptisch war, hat eine sehr klare kleine Passivhausbewegung, könnte man sagen. Es gibt weltweit in allen Ländern, bis hin zu den heißen Ländern, bis hin zu tropischen Ländern, Akteure, die das Konzept des Passivhauses für die Region angepasst haben und den Grundgedanken korrekt übersetzt haben in das lokale Klima. Und daher findet man jetzt auch sehr viele zertifizierte, und das ist ein wichtiger Punkt, zertifizierte Passivhäuser in unterschiedlichen Klimaregionen, heißen Regionen, tropischen Regionen, kühlgemäßigten Regionen bis hinauf in die arktischen Regionen.
Aber ist für Sie die Passivhausbauweise die Zukunft?
Es ist eine Zukunft, es ist eine Bauweise, die uns zum Ziel führt. Das Passivhaus funktioniert nicht bei allen Gebäuden. Das Grundprinzip ja, weil das Passivhaus hat sozusagen ein klares Korsett an Werten und daher sage ich auch immer, an manchen Situationen ist das Passivhaus keine kluge Entscheidung. Aber das ist leicht herauszufinden und man kann auch auf anderen Wegen, ich denke dabei zum Beispiel an, in manchen Situationen ist es besser, mehr auf die aktive Sonnenenergienutzung zu gehen, obwohl auch Passivhäuser immer einen Sonnenkollektor dabei haben. Aber manchmal sind eben andere Wege die besseren und nachhaltigeren. Um ein Beispiel zu geben, mir ist es lieber, ein Nicht-Passivhaus zu haben, das aber aus komplett nachhaltigen, sprich nachwachsenden Rohstoffen gebaut wird, als ein Passivhaus, das in Stahlbetonbauweise mit Polystyrolwärmedämmung, mit Kunststoffbahnen und das Ganze noch in zersiedelter Form errichtet wird. Das halte ich zum Beispiel für nicht so toll. Man könnte immer noch argumentieren, ja gut, der hätte ansonsten an dieser Stelle auch in Stahlbeton gebaut, aber nicht in Passivhausbauweise und hätte das Doppelte und das Dreifache verbraucht. Wie gesagt, man sollte nicht das eine mit dem anderen komplett austauschen oder verwechseln wollen, sondern den Grundgedanken begriffen haben. Verluste reduzieren und möglichst mit nachwachsenden Rohstoffen, die auf immer und ewig quasi zur Verfügung stehen, etwas zu bauen und dann manchmal Kompromisse eingehen, wo vielleicht das Passivhauskonzept nicht zur Gänze erreicht wird, also diese klassischen 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnnutzfläche pro Jahr, sondern dann sind es vielleicht 18 oder 20, aber dafür sämtliche Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen genommen zu haben, in einem nicht zersiedelten Gebiet. Das halte ich zum Beispiel für die bessere Lösung, wenn man diese zwei Lösungen überhaupt zur Wahl hat, was ja meistens nicht der Fall ist.
Also als Fazit, man muss das ganzheitlich betrachten, ob es Sinn macht oder nicht. Da gibt es viel mehrere Aspekte
richtig
dazu.
Und die ganzheitliche Betrachtung ist etwas, was uns zurzeit sehr schwer fällt. Das heißt, ganzheitliche Betrachtung bedeutet Lebenszyklus anschauen und den Lebenszyklus nicht nur auf der Kostenebene, sondern den Lebenszyklus auch auf der Materialebene. Wie lange steht uns welches Material in welchem Umfang zur Verfügung? Und den Lebenszyklus zu betrachten, was kostet mich eigentlich etwas im gesamten Lebenszyklus, inklusive Abbruch und inklusive Deponie. Denn dort kann es dann unter Umständen sehr teuer werden, wenn ich Materialien, die nur im Sondermüll deponiert werden können, dann auch zu bezahlen habe. Während ein Holzhaus oder ein Stroh, wenn es am Ende seines Lebens wegkommt, dann verbrenne ich halt das Stroh.
Herr Grabmaier, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihren ganzen Input.
Gerne.